She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, herzlich willkommen wieder einmal. Kommt herein in unsere Podcast-Stube quasi. Hier ist She Happens. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Moritz Batscheider. Ich melde mich aus München. Mir zugeschaltet zum einen aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus.
Und wir machen die Runde perfekt auch in München, Corinna Horn.
Hi.
Und erstmal vielen Dank. Wir haben viel liebe Worte bekommen zur letzten Folge und dem Skifliegen. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und freut uns, dass die euch so gefällt. Und vom Skifliegen kommen wir wieder zu einer anderen Sportart. Aber es gibt trotzdem eine Art Verbindung. Wir gehen von einem Skisprungort in den nächsten und ich vermute, wir schalten nach Engelberg. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Nein, nicht ganz. Ich bin momentan in Ruppolding.
Verdammt, aber auch ein Skisprungort.
Ja.
Herzlich willkommen, Lena Hecki-Groß.
Dankeschön, hi.
Also das hat sich gut getroffen jetzt trotzdem. Also, aber Skispringen haben wir abgehandelt fürs Erste und wir konzentrieren uns völlig auf deine Sportart. Du kommst aber so viel...
Bin ich froh, Skispringen kann ich nämlich nicht.
wo du aber zuletzt warst, wissen wir dafür definitiv, nämlich in Antholz. Und du hast da irgendwie auf jeden Fall mindestens ein spektakuläres Rennen gezeigt, den Verfolger. Grundidee des Verfolgers ist, wenn man nicht ganz vorne steht, möglichst viele Leute zu überholen. Und du hast wohl 45 Athletinnen überholt. Aus deiner Sicht, was war das für ein Rennen?
Ja, es war eigentlich ein ganz spezielles Rennen, weil ich ursprünglich nicht mal wusste, ob ich starten soll, weil ich halt mit der 59 gestartet bin und mir ging es nach dem Sprint nicht ganz so gut. Ich hatte ziemlich Rückenschmerzen und war dann so ein bisschen mit mir selber am Debattieren, ja, soll ich nicht? Und die Coaches haben auch gesagt, hey, du weißt am besten, wie es dir geht, entscheide du. Und sie haben es mir auch gesagt, du kannst ja auch spontan entscheiden, kannst doch 5 Minuten vor dem Wettkampf absagen. Und ich sage, okay, komm, geh mal an die Startlinie, schaust, wie es beim Einlaufen klappt. War dann auch gar nicht so rosig beim Einlaufen und der Physio musste mich noch ein bisschen zurechtrücken, hat dann aber zum Glück noch einigermaßen hingehauen und ich hatte zwar noch Schmerzen, aber davor hat sich so ein bisschen komisch angefühlt beim Luftholen. Das ging dann zum Glück wieder weg und dann ich so, okay, gut, egal was es jetzt ist, du startest jetzt, wenn es halt nicht geht, dann bricht es ab und irgendwie ging es von Schießen zu Schießen weiter nach vorne und am Schluss war es ein gigantisches Rennen.
Ja, war schön, dann hat sie eine richtig positive Wendung noch genommen.
Ja, voll. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen geholfen, dass ich mit null Erwartung reingegangen bin und so ein bisschen gedacht habe, schlimmer kann es nicht mehr werden. Also es gibst einfach mal, was du kannst und siehst, was dabei rauskommt.
Bist du jemand, der gerne Verfolger läuft?
Ja, eigentlich sehr. Also auch schon anfangs Karriere hatte ich eigentlich immer im Verfolger super Rennen und ich mag das Ganze so ein bisschen Frau gegen Frau, finde ich eh ganz cool, das Format. Und gerade im Verfolger ist halt auch cool, dass du so ein bisschen die Fehler, die du gemacht hast im Sprint, auch wieder ausmerzen kannst. Und darum mag ich das Format eigentlich, mochte ich auch schon immer ganz gerne.
Das Format hat sich übrigens an der nordischen Kombination angelehnt.
Genau.
Ja. Sie probieren jetzt beim 10-Kampf auch so ein Format aus gerade.
Ah ja, so wirklich?
Dass der 1500-Meter-Lauf am Schluss dann auch so ein Gundersen oder Verfolger, wie man es auch mal nennen will, wird.
Ja gut, macht schon Sinn, weil sonst ist ja immer mit diesen Punkten rechnen immer so ein bisschen schwierig. Wer hat jetzt gewonnen? Ist er jetzt wirklich durch und so? Das ist halt dann schon cool, wenn man sieht, wer gerade im Ziel ist, der hat als erstes gewonnen.
Ja, genau. Also ich finde es auch cool. Ich glaube, die Umsetzung ist noch nicht ganz ausgereift, die Punkte und die Umrechnung. Aber ich glaube, das macht schon Sinn.
Jetzt standen ja die Rennen am Wochenende, ich würde mal sagen, unter dem großen Motto Olympia-Generalprobe. Man hat ja in Antholz in den letzten Jahren doch ziemlich viel umgebaut. hat unter anderem ja schon auch ein bisschen für Diskussion gesorgt, weil die Kosten anfangs für 26 Millionen geplant waren. Es wurden dann doch 50 Millionen. Man hat jetzt einen deutlich längeren Zieleinlauf. Ich finde, es ähnelt so ein bisschen mit Oslo. Mhm. Man hat ja eben hinter dem Schießstand oben eine Glasscheibe angebracht und jetzt läuft man quasi in der letzten Runde noch einmal einen Schnapperberg hoch und dann geht's hinterm Schießstand einmal rum. Wie hat es dir gefallen in Antols? Also was hat sich da alles getan im letzten Jahr vor allem?
Also der Zieleinlauf ist auf alle Fälle härter geworden und der in Antols war davor schon nicht ohne. Aber das mit Oslo stimmt auf jeden Fall. Nur das Oslo hast du das Glück, du kommst aus einer Abfahrt in diesen Schnapper rein, dann fühlt er sich nicht ganz so schlimm an. Und da kommst halt schon aus so einem kleinen Anstieg, dann die Fläche und dann nochmal diesen Schnapper hoch. Also ich muss sagen, im Sprint hat es mich da wirklich nochmal so zerlegt, dass ich wirklich das Gefühl gehabt habe, ich komme gar nicht mehr bis ins Ziel. Also ich glaube, das wird dann auch bei Olympia schwierig, das Ganze dann auf der Strecke so einzuteilen, dass man da noch die Power hat, auch einen Schlusssprint zu ziehen. Aber grundsätzlich, die Anlage war ja schon immer ganz cool, auch da oben in den Alpen drin und mit dem Publikum und alles. Also Antols hat mir eigentlich schon immer sehr gefallen. Und das neue Haus ist eigentlich auch ganz praktisch für uns, weil es jetzt einen neuen Kraftraum drin hat, einen neuen Trockentrainingsraum und so. Also für uns Athleten sieht es schon eigentlich ganz cool aus.
Das ist immer ein Ort, wo man, ich glaube, wo Kombinierer und Langläufer auch immer sehr neidisch sind. Das sieht schon immer, Antols sieht immer gut aus. Gefühlt auch immer schön Wetter und sind einfach richtig, richtig cool aus und Italien ist ja eh immer schön zum Wettkämpfe haben und ja, sehr schade, dass bei uns leider nur Valdi Fiemme ist und war es ja die letzten 2-3 Jahre auch nicht mehr.
Glaube ich auch so, das Ganze, die Kulisse und so mit dem See da hinten und so. Also ich muss sagen, mir hat Antols schon von Anfang an immer gefallen. Valdi Fiemme war ich ehrlich gesagt noch nie. Also von dem her musste ich es jetzt im Fernsehen das erste Mal wieder anschauen seit langem. Aber ist, glaube ich, auch ganz cool für die Langläufer und für euch.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch richtig schön da. Ist schon richtig italienisch dann, schon gar nicht mehr so Südtirol.
Ja.
Wenn wir dann auf die Nordseite der Alpen gucken, ich habe vorhin falsch geraten, du bist eben nicht in Engelberg, wo du aber herkommst, sondern in Ruhpolding. Hilf uns da mal weiter. Weil wir in der Recherche, wir wussten gar nicht, wo wir dich jetzt genau verorten können. Kannst du da etwas Licht ins Dunkel bringen?
Ja gut, ich bin gefühlt überall und nirgends zu Hause. Das hat vielleicht so ein bisschen auch mit dem Sportlersein zu tun. Aber ich komme ursprünglich aus Engelberg und bin eigentlich auch noch wohnhaft in Engelberg, aber mein Mann wohnt halt in Ruppolding und darum bin ich auch viel hier. Und als Biathlet ist halt Ruppolding ein Top-Ort zum Trainieren. Und für mich war so ein bisschen die Frage jetzt nach Antols, die letzte Vorbereitung, wo mache ich die jetzt noch? Weil wir dann nächste Woche eigentlich schon wieder nach Antols fahren, um die Vorbereitung in der Höhe nochmal zu machen für die Lenzer Heide. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich dann nochmal nach Engelberg zurückfahre und wieder hin, das sind dann um einige Stunden mehr im Auto. Da ist Ruppolding ein bisschen gemütlicher. Und darum bin ich jetzt gerade in Ruppolding. Aber es ist immer so ein bisschen schwierig bei mir einzuschätzen, wo ich gerade bin.
Aber was ist dein Erstwohnsitz, wenn man so will?
Engelberg, also in der Schweiz immer noch. Aber ich bin eben auch viel in Ruppolding anzutreffen, aufgrund vom Training, aber auch viel in der Lenzer Heide, weil wir da viel Stützpunkttrainings mit dem Team haben. Und ich mache eigentlich auch jedes Stützpunkttraining mit dem Team mit. Und da muss ich Niklas' Familie Danke sagen, weil die haben ein Ferienhaus in der Lenzer Heide und da darf ich dann auch in mein Zimmer haben da.
Man muss das vielleicht ein bisschen erklären für alle, die da nicht so tief drin sind im Biathlon. Du bist viel in Ruppolding, weil du Marco Groß geheiratet hast, den Sohn von Rico Groß, der eben auch mal Biathlon gemacht hat. Wie ist deine Vorbereitung dann immer? Trainierst du viel mit der deutschen Mannschaft auch oder hauptsächlich eigentlich mit den Schweizer Mädels?
Also grundsätzlich trainiere ich mit dem Schweizer Team. Meine Trainer sind auch die Schweizer Trainer. Und bei uns ist jetzt auch so, dass wir Damen und Herren trainieren zusammen. Also wir sind jetzt nur noch ein Team. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Seit diesem Jahr ist das neu bei uns. Und ich bin natürlich, wenn ich in Ruppolding bin, damit ich nicht alleine trainieren muss, schließe ich mich ab und zu dem deutschen Team an. Und da habe ich natürlich auch ein paar Freunde gewonnen. Aber das ist dann meistens halt einfach so, dass ich halt meinen Trainingsplan von meinen Trainern geschrieben kriege und dann halt mit ihnen so ein bisschen anschaue, hey, wann hast denn du ein Ausdauertraining? Super, da habe ich auch ein Ausdauertraining, wollen wir es zusammen machen? Ein bisschen so. Oder wenn ich ankomme, schreibe ich halt auch immer so, wann habt denn ihr was? Und dann können wir uns ein bisschen zusammenlinken, welche Trainings auch wirklich sich zusammen ausgehen. Und sie sind auch immer super offen und herzlich zu mir und nehmen mich mit auf im Team. Und das ist eigentlich auch ganz cool, dass ich dann halt, auch wenn ich hier in Ruppolding trainiere, nicht ganz alleine trainiere.
Ja, Finzi, ihr habt als Mannschaft auch einen Schweizer adoptiert quasi.
Ja, genau. So kann man es sagen, ja. Wir haben ja den Pascal Müller eben bei uns im Team eingegliedert, weil ja in der Schweiz die letzten Jahre Kombinationen eigentlich nicht mehr stattgefunden hat. Und für ihn war das jetzt einfach gut, dass er jetzt da sich bei uns anschließen kann und bei uns er war erst in der B-Mannschaft, in der Kontinentalcup-Mannschaft und jetzt ist er mit der Weltcup-Mannschaft unterwegs gewesen, jetzt im Sommer schon. Sie hat dann leider verletzt, aber ja, ist jetzt Teil unseres Teams und ich glaube, das tut ihm richtig gut. Und ja, also ich glaube, wenn man ganz alleine ist, dann ist es schon schwer.
Gut, das ist natürlich eine andere Situation als bei dir, Lena, weil was ich mich doch gefragt hatte, wenn du sagst, man spricht sich ab, wann habt ihr welche Trainings, gibt es da dann trotzdem aus Gründen der Konkurrenz bestimmte Grenzen und Sachen, die man irgendwie nicht zusammen macht, wegen technischer Vorbereitungen, Experimenten, was auch immer?
Grundsätzlich jetzt nicht, weil wenn ich halt hier in Ruppolding bin, sind sie meistens auch im Heimtraining. Und im Heimtraining, sagen wir, passiert jetzt nicht so das geheime Wundermittel, sondern das sind meistens so die Standardtrainings. Und das, was man so ein bisschen ausprobiert, macht man meistens ja im Trainingscamp zusammen mit dem Team. Und da sind ja die Deutschen dann auch nicht hier in Ruppolding vor Ort, sondern irgendwo. Und das ist bei uns ja auch so. Und deshalb war es eigentlich nie groß ein Problem, dass ich mich da nicht mit angliedern konnte. Und ja, da sind sie eigentlich relativ offen, auch wann was stattfindet oder so. Oder auch was sie trainieren, eben weil Heimtrainings meistens nicht so spezielle Sachen sind.
Aber ich stelle mir das eigentlich cool vor. Natürlich, du trainierst hauptsächlich mit den Schweizer Mädels, aber dann auch irgendwie so den Kontakt zum deutschen Team zu halten und da auch ein bisschen mitzubekommen, einfach was bei der Konkurrenz so abgeht. Ich meine, gerade jetzt zum Beispiel Franziska Preuß läuft im gelben Trikot. Also das ist wahrscheinlich sicher auch nicht schlecht, sich direkt mit der Konkurrenz messen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Deutschen sind doch definitiv eine sehr hochstehende Konkurrenz. Und da auch zum Teil Intervalle mitzumachen oder sonstige Trainings gemeinsam zu machen. Also den Sommer zum Beispiel habe ich auch viel mit Denise Herrmann trainiert, wo sie ja schon ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, ist sie immer noch sehr fit und macht noch sehr viel. Und sie ist auch immer froh um einen Trainingsbuddy und dann haben wir uns oft gemeinsam zusammengetan. Und mit ihr zu trainieren ist halt auch richtig cool, weil sie so lange Biathlon gemacht hat und halt auch eigentlich eine Legende ist im Biathlonsport. Und da kann man sich schon den einen oder anderen Tipp abholen.
Wir haben in der Vorbereitung so ein bisschen unterhalten und auch in unterschiedlichen Ländern, in denen Skisport ein Ding ist, wie so die Interessen und auch die Qualitäten in verschiedene Sportarten gelagert sind. Und zumindest aus der Außenwahrnehmung ist in der Schweiz schon der alpine Skisport, wo die Schweiz auch außergewöhnlich erfolgreich ist auch gerade, aber sehr, sehr dominant. Also noch krasser eigentlich als in Österreich, die eine große Skisprungnation sind, generell nordisch auch immer viel los ist. In der Schweiz hast du den Eindruck von außen, der alpine Skisport ist doch sehr dominant und Biathleten, es gibt vereinzelt sehr erfolgreiche Athletinnen und Athleten wie dich, aber es ist keine so große Biathlon-Nation. Wie nimmt man das, also weil das ist nur die Außenbetrachtung, wie nimmt man das als Schweizerin wahr, die selbst ja irgendwann auch Fan war, um das anzufangen?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich meine, gerade wo ich die Anfänge gemacht habe im Biathlon, wurde ich eigentlich ständig gefragt, Biathlon, ist das nicht irgendwie Schwimmen und Laufen? Und das ist zum Glück mittlerweile wirklich nicht mehr so oft der Fall. Aber also, wo ich angefangen habe, war das wirklich die Standardfrage. Und ich bin eigentlich auch wirklich per Zufall zum Biathlon gekommen, weil bei uns damals Biathlon wirklich klein war. Ich meine, wo ich angefangen habe, war nur Selina Gasparin im Weltcup. Und sie war so ein bisschen unsere Vorreiterin. Sie hat ja jahrelang auch nur mit den Herren trainiert. Und dann sind dann ihre Schwestern nachgekommen. Und es wurde ein bisschen ein Familienbusiness. Und das Biathlon in der Schweiz hat sich eigentlich in relativ kurzer Zeit extrem weit entwickelt. Aber in der Schweiz ist natürlich Skisport das Nonplusultra und halt auch eine richtige Kultsportart, weil die Schweiz ist im Skifahren gut seit gefühlt eh und je. Und gefühlt, wenn man halt Sportlegenden aufzählt, sind das Skifahrer und Roger Federer. Und dagegen anzukommen, ist halt auch nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das ist auch nicht was, was man vergleichen kann. Ich glaube, wir sind eine Sportart, die neben dem Skifahren ist und die Leute vielleicht auch, wenn sie mal Skifahren schauen, noch dranbleiben und schauen und sich denken, hey, ist ja auch eine coole Sportart, schaue ich mir jetzt auch öfters an. Und man sieht schon aber auch, dass es so einen Aufschwung gibt, jetzt eben auch mit der Biathlon-WM und generell, wo ich angefangen habe, gab es noch gar keinen so Weltcup-Standort in der Schweiz und dass wir es so weit gebracht haben, ist schon richtig cool zu sehen.
Ich muss sagen, mir war das auch gar nicht so bewusst, dass Biathlon in der Schweiz eigentlich so eine junge Geschichte hat, bis ich mich dann eben gestern ausführlich auf heute vorbereitet habe. Also es war ja, ich glaube 2006 hat ja Matthias Simm überhaupt den ersten Podestplatz für die Schweiz im Biathlon geholt. 2013 kam ja dann der erste Weltcupsieg durch Selina Gasparin, die dann eben auch 2014 in Sotschi die erste Olympiamedaille geholt hat. Und 2023, also letzte Saison, gab es ja überhaupt auch erst den ersten Biathlon-Weltcup in der Schweiz, in der Lenzerheide. Und jetzt dieses Jahr ja die erste Weltmeisterschaft. Ja, also das ist ja
Wahnsinn. Eine WM-Medaille gibt es immer noch nicht für die Schweiz. Also wenn es jetzt natürlich an der Heim-WM passiert, wäre das schon ein bisschen Schicksal. Aber nee, wir müssen auch ehrlich sein, wir sind jetzt auch nicht die Top-Medaillen-Favoriten. Wir gehören sicher im erweiterten Kreis dazu. Aber eben Biathlon ist Biathlon, da kann alles passieren. Aber ich glaube, gerade die Geschichte zu sehen, wie stark das Biathlon angestiegen ist in der Schweiz, ist auch cool zu sehen. Und ich war halt genau mittendrin und Teil davon. Und das macht mich schon auch ein bisschen stolz.
Ja, die Trainingsbedingungen sind ja eigentlich optimal. Also wenn man an Davos oder eben an Lenzerheide denkt, das sind ja eigentlich... Da kommen ja die Leute von der ganzen Welt hin zum Trainieren, wenn man jetzt nur, selbst nur ans Langlaufen denkt.
Ja, Langlaufen sowieso, Davos, auch mit dem Snowfarming, die ja relativ früh aufmachten, da auch viele aus Mitteleuropa eigentlich immer hinreisen zum Trainieren. Für uns Biathleten ist halt ein bisschen Davos, hat keinen Skistand. Und auch für die Sportschüler da war es immer ein bisschen schwierig, weil es nichts wirklich in der Nähe gab für Biathlon. Und jetzt hat mit der Lenzerheide ist so der erste große Skistand in der Schweiz. Es ist ja neu jetzt auch im Gomsen, neuer 30-Scheiben-Skistand aufgestellt worden. Also es wird wirklich weitergearbeitet. Und da war jetzt oder wird demnächst auch ein IBU Junior Cup war letzte Saison, glaube ich, oder diese Saison. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Sie wollen halt auch IBU Cups da machen und so. Also von dem her, man sieht schon, dass die Schweizer sich da Mühe geben. Und Goms ist ja auch richtig bekannt zum Langlaufen, gerade mit dem Goma-Lauf und alles.
Aber wie bist du denn dann überhaupt zum Biathlon gekommen? Also was hat dich so an der Sportart fasziniert? Oder hattest du irgendein Idol, zu dem du aufgeblickt hast?
Witzigerweise bin ich über Schwimmen zum Biathlon gekommen. Also so der
ich glaube, du bestätigst gerade das eigene falsche Klischee von vorhin, oder was willst du sagen?
Genau. Das war nämlich wirklich witzigerweise, ich war bei uns im Schwimmteam, einfach von der Schule aus gab es so ein Schwimmteam und wir haben einmal in der Woche trainiert und meine Teamkollegin war die Tochter von der ersten Nordic-Trainerin in Engelberg. Und sie hat den Nordic-Verband frisch gegründet eigentlich und hat überall so ein bisschen Kids gesucht, die sportbegeistert sind und vielleicht Lust haben, mal langlaufen zu gehen und so. Und wir hatten dann bei uns im Schwimmclub so eine Veranstaltung, da hieß es 50 Minuten Zeit und ihr müsst so viele Bahnen wie möglich schwimmen. Und da hat sie halt gesehen, dass ich im Ausdauerbereich eigentlich ganz gut war und hat mich dann nach dem Wettkampf angesprochen, hey, wir machen einen neuen Nordic-Verband, möchtest du nicht auch mal in ein Probetraining kommen? Kannst einfach mal vorbeikommen? Und ich so, klingt ganz witzig, wieso nicht? Und man muss dazu auch bedenken, dass ich als Kind habe ich jede Sportart, die man nur irgendwie erdenklich machen konnte, bei uns gemacht. Also sei es von Rudern, Schwimmen, Klettern, Skifahren, Snowboarden, egal was, ich war voll mit am Start. Und dann habe ich gedacht, ja cool, das klingt auch top. Und war dann, ich glaube, mit 13 oder 14 das erste Mal in meinem Leben auf Langlaufskiern. Fand es dann super cool mit dem Training da vor Ort, weil sie haben es extrem spielerisch gestaltet und lustig gemacht. Und dann war bei uns in Engelberg so ein Kids-Trophy-Biathlon, wo du noch mit Luftgewehren schießt. Du musst nichts machen, du kannst dich einfach nur anmelden. Du musst auch kein eigenes Gewehr mitbringen oder sonst was. Und ich habe im ersten Biathlon, ich glaube, 9 von 10 Scheiben verfehlt, aber ich hatte so einen Spaß daran, dass ich gesagt habe, ja, das möchte ich jetzt weitermachen. Und dann ging es relativ rasant in die richtige Richtung.
Wow, schon eine coole Story.
Also wenn Schwimmen zu Biathlon führt, was für finde ich, bei dir ist es nicht so komplex?
Nein.
Es waren immer Ski im Spiel.
Ja, genau.
Ja, das ist schon. Und natürlich hochklassig das Fußball noch.
Ja, Fußball habe ich leider nie gespielt. So, ich war mal im Volleyball, aber Fußball war nie so meins. Ich, meinen Füßen und Ball, das funktioniert nicht so gut.
Aber wenn wir da gerade noch dabei bleiben bei deinem Weg in den Biathlon und wie wir schon gelernt haben, die Geschichte ist relativ jung, aber dafür auch erfolgreich. Wie waren denn dann für dich als Nachwuchsathletin, also was für Strukturen hast du da gefunden? Wie gewachsen war das schon? Was war möglich? Ja,
also für mich war es so, ich war überall so ein bisschen der Spezialweg, aber das war eigentlich auch immer ganz cool so. Also ich bin dann direkt bei uns in den Regionalverband mit aufgenommen worden und durfte da halt auch Langlauf- und Biathlon-Wettkämpfe einfach bei uns in der Region mitlaufen. Und damals war ich noch bei mir an der normalen Schule. Und ich durfte dann, ich glaube in meinem zweiten Langlaufjahr durfte ich an die Schweizer Meisterschaft mitgehen und bei uns war das so, dass der Regionalverband dich mit aufbieten musste, dass du halt an die nationalen Meisterschaften gehen darfst. Für mich war das ein Riesending, ich so cool, ich darf bei den Schweizer Meisterschaften im Langlauf mitlaufen und so. Und dann war ich bei uns an der Schule im Theaterclub. Und mein Theaterlehrer hat gesagt, an dem Wochenende, wo Schweizer Meisterschaft ist, ist ein Probewochenende, da darfst du nicht gehen. Und ich musste leider am Freitag eben schon raus aus der Schule. Und der Theaterlehrer war Best Buddy mit unserem Schulrektor. Und dann hat er den eigentlich überredet, dass er mich nicht aus der Schule gehen lässt. Und ich durfte dann am Freitag nicht frei nehmen. Und meine Eltern haben gesagt, ach komm, geh einfach, du willst es unbedingt, also erlauben wir dir das und melden dich einfach krank in der Schule. Und weil ich natürlich vorher angefragt hatte, war klar, dass ich nicht krank war. Und ich habe dann in der Schule ein Ultimatum kassiert und hätte dann irgendwie 2 Jahre lang keine Blödsinn mehr anstellen dürfen oder keine einzige Fehlstunde mehr haben, sonst wäre ich von der Schule geflogen. Und meine Eltern haben auch gesagt, also wegen Sport von der Schule fliegen ist jetzt ein bisschen übertrieben. Und dann haben wir eigentlich so ein bisschen mit meinen Eltern geschaut, so, was gibt es denn für Möglichkeiten, weil ich das Langlauf und Biathlon eigentlich wirklich ganz cool fand. Und da war bei uns in Engelberg war eine Sportschule, aber die haben bis dahin nur Ski-Alpin oder Freestyle betreut und hatten aber niemanden im Ausdauerbereich. Und dann haben sie eigentlich gesagt, haben wir angefragt und haben sie gesagt, ja, sie wollten sowieso mal neue Sportarten ausprobieren. Sie könnten sich denken, dass ich mit an die Sportschule komme, aber ich muss Commitment zeigen. Und dann hat mich meine Trainerin angemeldet bei einem Sichtungswochenende fürs nationale Nachwuchskader. Und ich bin dann im April, war das, glaube ich, an dieses Testwochenende gegangen und war da eigentlich auch ganz gut und habe es ins Nachwuchskader geschafft. Und dann hat die Sportschule gesagt, okay, das ist das Commitment, was wir eigentlich sehen wollten. Du kannst bei uns an die Schule kommen. Du musst halt einfach mit Skifahrern mittrainieren, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann habe ich 2 Jahre lang eigentlich mit einer Skigruppe mittrainiert und hat dann halt oft so Ausdauereinheiten alleine gemacht und Intervalle haben sie halt oft relativ kurze, heftige Sachen gemacht. Die habe ich mitgemacht und sonst so längere Intervalle alleine und so ein bisschen immer mit den Trainern so abgesprochen von meinem nationalen Team halt. Hey, wie können wir das irgendwie auf die Reihe kriegen, dass ich bei denen mittrainieren kann? Und es war eigentlich wirklich eine richtig coole Zeit und ich habe auch richtig viel von den Skifahrern gelernt. Und dann in meinem dritten Jahr an der Sportschule gab es eine eigene Langlauf- und Biathlon-Gruppe. Und das war dann richtig cool zu sehen. Und jetzt mittlerweile sind es, glaube ich, 20 oder 30 Schüler an der Schule, wo Langlauf und Biathlon machen.
Das ist aber cool zu hören, dass du da quasi irgendwie die Vorreiterin warst von dem Ganzen. Wie blickst du selbst auf deinen Werdegang in den letzten Jahren? Ich meine, du reist jetzt als Hoffnungsträgerin zur Heim-WM in die Lenzerheide. Hast letzten Winter deinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Dann ist noch ein zweiter in Oslo dazugekommen. Also was ist in den letzten Jahren passiert bei dir?
Ja, mein Werdegang war schon immer ein bisschen speziell und ich glaube, so war es auch im Weltcup, weil ich relativ früh bin ich in Weltcup gekommen. Ich glaube, ich war 19, wo ich meinen ersten Weltcup-Start hatte und am Anfang war ich halt auch ein bisschen überfordert mit dem Ganzen und ich glaube, ich habe mich so von Jahr zu Jahr ein bisschen hochgearbeitet und hatte dann auch mal ein paar schwierige Jahre, aber ich glaube, das hat gefühlt jeder Sportler mal, da muss man einfach mal durch. Und in der letzten Saison ist einfach so ein bisschen mein Knoten geplatzt. Also läuferisch war ich eigentlich schon immer bei den Top-Leuten dabei, aber ich hatte oftmals so einen Schießstand ein bisschen federn lassen. Und meine Trainerin hat eigentlich immer gesagt, ich weiß, du kannst schießen, du triffst ja auch im Training immer. Und bei mir war es einfach oftmals so, dass ein bisschen mein Gehirn mit mir durchgebrannt ist und einfach so schnell wie möglich alle Scheiben runtergeknallt habe. Aber es geht halt nicht immer dann. Und meine Trainerin hat mich da so ein bisschen auf den richtigen Pfad gebracht, dass ich so ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit mit in mein Schießen bringe. Und das war, glaube ich, der Schlüssel für letzte Saison, dass es dann eigentlich so weit nach vorne gereicht hat.
Ja, deine Trainerin Sandra Flunger hat auch gesagt, dass du ja gerade im Winter irgendwie diese nötige Ruhe bekommen hast, die es einfach im Biathlon braucht. Wie ist das gekommen?
Ja, ich glaube, die Sandra hat jahrelang halt auf mich eingeredet und irgendwann habe ich vielleicht mal zugehört. Nee, ich glaube, einfach so über die Jahre hinweg die Lernkurve einfach immer weiter nach oben gezeigt und auch in meinen Trefferquoten hat man es eigentlich wirklich gesehen. Von Jahr zu Jahr habe ich mich immer ein bisschen gesteigert und letztes Jahr war es halt so nach den ersten Erfolgen, hat sich so ein bisschen ein Selbstvertrauen mit eingeschlichen und das war dann halt wirklich gefühlt einfacher zu schießen, weil man halt wie gewusst hat, man kann es ja und dann ist man weniger in dieses verzweifelte Schießen reingekommen, sondern hat wirklich mit Selbstvertrauen geschossen und das hilft dann manchmal extrem, dass man da nicht unbedingt durchbrennt.
Die vergangene Saison war deine erfolgreichste bislang. Wie geht's dir mit der bisherigen Saison? Die war jetzt auf dem Papier noch nicht ganz so erfolgreich.
Ja, genau. Es war nicht ganz eine einfache Saison bis jetzt. Wir haben es eigentlich wirklich auch so ausgelegt, dass man den Höhepunkt wirklich zur WM hat. Und dann beim ersten Weltcup war es so ein bisschen schwierig für mich, weil ich wirklich gemerkt habe, läuferisch komme ich einfach im Moment noch nicht hinterher. Es fehlt noch so ein bisschen das Quäntchen etwas. Und dann halt eben wirklich das Vertrauen aufzubauen in die Trainer und in den Trainingsplan, dass man weiß, das kommt noch, war gar nicht so einfach am Anfang. Und dann mit der Zeit habe ich doch gemerkt, ja okay, es kommt langsam. Und dann wurde ich leider nochmal krank zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann immer die ersten Rennen nach der Krankheit fühlen sich so ein bisschen zäh an und so ein bisschen, ich komme noch nicht so vom Fleck. Und dann war das gerade in Oberhof, wo es generell eine ziemlich schwere Strecke ist, nicht ganz einfach. Und man hat jetzt wirklich so gemerkt, wie es eigentlich dann auch im ganzen Schweizer Team im Januar immer besser lief. Und in Ruppolding haben dann sowohl Niklas Hartwig als auch Amy Baselga super Rennen gezeigt. Und ich habe eigentlich auch gemerkt, dass es läuferisch langsam besser wird. Und dann letztes Wochenende in Antholz nach einem, sagen wir wirklich, schlechten Sprint konnte ich das ganze Blatt nochmal umdrehen und sowohl in Befolgung als auch Staffel habe ich wirklich super Laufleistung und Schießleistung gezeigt. Und das gibt mir eigentlich auch ein bisschen das Selbstvertrauen, dass ich sagen kann, doch für die WM fühle ich mich langsam bereit. Aber im Kopf war es keine einfache Saison, wenn man halt aus letzter Saison kommt und weiß, wozu man eigentlich fähig ist und noch so ein bisschen hinterherhinkt in allem, das war nicht ganz einfach.
Das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Vielleicht auch ein bisschen deine Richtung, Finzi, ob das für die Psyche schwer sein kann in so einer Phase, noch eine Weile vor einem Höhepunkt, auf den man hinarbeitet. Und man weiß, man soll noch gar nicht am Peak sein, aber muss trotzdem irgendwie ertragen quasi, dass man vielleicht gerade keine Rennen gewinnt.
Das kann man sich, glaube ich, in beide Richtungen einreden. Also entweder, wenn man davor schon richtig super Leistungen hat, kann man sagen, ja, das ist gut, man nimmt das Selbstvertrauen mit. Und wenn es andersrum ist, kann man auch sagen, okay, mein Fokus liegt eh auf der WM und die ist erst in so und so vielen Wochen. Aber ich glaube, man ist schon immer lieber besser schon vorher, auch wenn man es nicht geplant hat. Also man geht ja trotzdem an den Start und will halt immer vorne dabei sein, erst recht so wie bei dir, wenn es die letzte Saison dann so gut gegangen ist, dann, ja, wenn man dann wieder am Start steht, will man natürlich auch wieder vorne dabei sein. Und ich glaube, das geht, glaube ich, keinem Athleten so, dass man dann denkt, es macht mir jetzt gar nichts aus, wenn es jetzt nicht ganz so läuft.
Ja, da kann ich nur 100% zustimmen. Also das war für mich wirklich auch im Kopf so ein bisschen schwer, das umzuschalten und trotzdem eigentlich weiterzumachen und zu nicht die, so ein bisschen die Hoffnung zu verlieren. Aber ich glaube, da haben wir auch mit den Trainern wirklich einen guten Weg gefunden und sie haben uns da super unterstützt. Und ja, es hilft natürlich dann auch, wenn das ganze Team dann so ein bisschen einen Aufschwung kriegt. Dann merkt man doch so, ja, okay, doch, es kommt langsam, es kommt.
Ja, und jetzt steht ja als nächstes die WM in der Lenzerheide an. Welche Rolle spielt diese Heim-WM für dich persönlich in deiner Karriere?
Ja, ich glaube, es ist schon mit ein Höhepunkt von der Karriere, weil ich glaube, nicht viele Athleten haben das Glück, eine Heim-WM zu erleben, weil gerade WMs sind ja nicht so häufig und dann halt naja, wirklich
bei euch
zu Hause.
Schon, muss man fairerweise dazu sagen.
Gut, bei uns jedes Jahr, aber es gibt halt so ein bisschen die Standard-WM-Orte. Man sieht es auch, ich bin jetzt, das ist meine 11. Weltcup-Saison und ab nächstes Jahr wiederholen sie sich gefühlt schon fast. also von dem her, es gibt halt die Prestigen-Weltcup-Orte und dazu wissen, ja, die Schweiz hat nie dazugehört. Und dass ich da jetzt halt genau jetzt sozusagen auf der Peak von meiner Karriere bin, wo es Richtung Heim-WM geht, da schätze ich mich unglaublich glücklich. Und ich glaube, das ist auch ein Moment, wo ich wirklich genießen muss und auch darf, weil es einfach was ganz Spezielles ist zum Erleben. Und für uns, das ganze Team hat sich eigentlich immer schon riesig darauf gefreut, weil eben bei uns ist von nichts auf Heim-WM ging es dann doch relativ rassig.
11. Weltcup-Saison ist aber auch krass. Ja. Also du bist ja 29 bist du, oder?
Ja, genau.
Da bist du ja doch auch, wie du vorhin gesagt hast, sehr früh in den Weltcup gekommen.
Genau, ich bin in der Saison 2014-15 bin ich das erste Mal im Weltcup gestartet, was eigentlich gar nicht geplant war, aber in dem Jahr sind ein paar Mädels ausgefallen. Die Selina Gasparin war damals schwanger. Und dann hatten wir eine, die hatte chronische Schmerzen an der Leiste und konnte nicht mehr laufen. Und dann ist noch eine krank geworden und dann waren es halt irgendwann mal nicht mehr so viel im Schweizer Biathlon-Team. Und dann hieß es plötzlich so, ja, Lena, du musst jetzt halt Weltcup laufen. Und ich war so, okay.
Ja, also das sind 11 Saisons inklusive Weltcup-Siegen, vielleicht auch eine ganz gute Bestätigung, dass das nicht die blödste Entscheidung war.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass du viel auch in Ruhpolding arbeitest und auch eben mit der deutschen Mannschaft Franziska Preuß eben in Gelb. Wie schaust du denn sonst vor der WM auf das Feld rund um dich rum und auch auf die Staffeln?
Das Feld ist unglaublich stark, wie eigentlich jedes Jahr, gerade im Damenbereich. Als ich angefangen habe mit Biathlon, hat man noch so gesagt, ja, so ein, zwei Schießfehler kann man ausmerzen, wenn man wirklich eine Topläuferin ist. Und das kann man halt in den letzten paar Jahren nicht mehr im Biathlon. Und man sieht halt einfach auch, wie stark die Damen sind bei uns. Und das sieht man auch an der Franzi. Sie hat jetzt endlich mal eine Saison, wo sie wirklich gut durchkommt, ohne Krankheit, ohne große Ausfälle. Und sie bringt eine bombastische Saison hin. Und man sieht halt einfach auch, wie viele verschiedene Damen auf dem Podest stehen. Und ich glaube, das zeigt auch das Niveau von unserer Sportart. Und deshalb wird es, glaube ich, für die WM, es wird sicher hart. Aber jeder von uns wird sein Bestes geben und am Schluss muss man schauen, wozu das Beste gereicht hat. Und ich finde das, glaube ich, gerade das Spannende am Biathlon, dass man halt davor nicht sagen kann, der wird gewinnen. Es gibt so ein bisschen die Favoriten und dann gibt es den erweiterten Favoritenkreis. Aber wirklich, wer schlussendlich da auf dem Podium steht, kann man nie so genau sagen. Und das liebe ich an unserer Sportart. Und gerade auch Staffeln ist so ein Ding, die haben seine eigenen Gesetze. Man hat es gesehen bei uns, in unserer ersten Staffel sind wir, glaube ich, 12. geworden oder so dieses Jahr und waren im Nirgendwo und haben uns dann wirklich vorgekämpft. Und jetzt in Antholz waren wir 4. Gut, wir waren relativ weit weg von den Podiumsplätzen, aber in Ruppolding zum Beispiel, da hat wirklich nicht mehr viel gefehlt aufs Podium. Und ich sage immer gerne ein bisschen, wir sind leider noch nicht in der Position, dass wir immer mit ums Podium laufen können. Wir brauchen so ein bisschen den Patzer von der Top-Nation. Aber gerade in einer Staffel passiert halt so ein Patzer schnell mal, weil du halt auch 4 Top-Leistungen brauchst. Und da müssen wir einfach ready stehen und bereit sein, diesen Platz einzunehmen dann.
Ja, und gerade bei einer WM kann doch auch immer alles passieren.
Genau.
Ich muss ja sagen, die Französinnen überraschen mich in dieser Saison doch sehr. Also die sind ja mannschaftlich geschlossen, sehr stark. Lou Jeanmanot, die auf Rang 2 ist im Gesamtweltcup. Julia Simon auf Rang 4, Jean Richard auf Rang 5, Océane Michelon auf Rang 7. Ich glaube, Justine Présas-Boucher auf Rang 9. Also das ist echt Wahnsinn, was die Französinnen in diesem Winter abliefern.
Ja, auch letzten Winter schon, da waren... Ich glaube, in den ersten 5 waren 3 Französinnen mit dabei in der Endabrechnung. Und in Frankreich sieht man einfach, was Biathlon für ein Sportart ist. Wir waren auch im Sommer bei den französischen Meisterschaften in Prémanon mit dabei. Und das ist gigantisch. Da hast du schon bei einer französischen Meisterschaft Zuschauer mit dabei und halt aber auch Talente von jungen Französinnen. Und also es war richtig tough, da überhaupt vorne mitzumischen. Und das finde ich immer beeindruckend, wenn man sieht, wie geschlossen gut die sind, die Französinnen, weil sie sind auch bei uns in der 2. Liga im IBU Cup richtig bestechend.
Ich wollte gerade
sagen. So ein bisschen
sagen,
wie die Norweger bei den Männern.
Ja. Genau, genau.
Ja, ich wollte gerade sagen, auch Oberhof Paula Boucher, die ihren ersten Weltcup-Einsatz in diesem Winter bekommt, gewinnt gleich den Sprint. Also das war echt beeindruckend.
Es ist gigantisch. Also, Chapeau.
Wenn wir nochmal auf die WM in der Lenzerheide gucken, also auf was sind so deine Wettbewerbe, wo du sagst, wenn du einen perfekten Tag erwischst, dann könnte alles möglich sein?
Du, ich glaube, das kann in jedem Wettkampf der Fall sein. Gerade in meiner letzten Saison hat man gesehen, bin ich in jeder Disziplin einmal aufs Podium gelaufen, außer in den Staffeln. Aber da hatten wir auch schon Staffeln, wo wir mit der Schweiz aufs Podium gelaufen sind. Und ich glaube, da sieht man mal, was es alles ausmachen kann, wenn man wirklich so einen Lauf hat und wirklich gut läuft und schießt. Also vor allem eben, es gibt jede Disziplin hat so ein bisschen seine eigenen Tücken. Aber ich glaube, eben letzte Saison habe ich bewiesen, dass ich bei jeder Disziplin mit zu denen gehöre, mit denen man rechnen muss.
Hast du einen Lieblingswettbewerb?
Ja, ich mag halt so Verfolger und Massenstart ganz gerne. Eben dieses Frau gegen Frau mochte ich schon immer ganz gerne. Und ich glaube, das gehört zu meinen Lieblingswettbewerben. Aber bei mir ist halt auch Staffel auch sehr hoch im Kurs, weil ich finde das auch immer ganz cool, wenn man eben mit den Teamkollegen zusammenkämpft und nicht für sich alleine kämpft, sondern als Team da antritt. Und unsere Trainerin sagt auch immer, egal was passiert, ihr kommt zu viert ins Ziel und das ist das Entscheidende. Und das ist auch immer so, finde ich, eine coole Mentalität.
Gibt es irgendwas, auf was man vielleicht auch als Zuschauer, als Zuschauerin schauen sollte, irgendwelche Besonderheiten, die du rausheben würdest in der Lenzerheide?
Ja, ich glaube, die Lenzerheide ist eine ziemlich anspruchsvolle Strecke. Zum einen sind wir doch auch ziemlich hoch mit irgendwie 1400 noch ein paar zerquetschte. Und dann zusätzlich haben wir relativ viele Höhenmeter. Also die Strecke zieht sich immer so wieder hoch, hoch, hoch und hat doch immer wieder dazwischen so Übergänge. Also es ist ein bisschen speziell, weil man als Athlet gefühlt nie Pause hat, aber sich immer dazwischen wieder so richtig über diese Übergänge, über diese Flachpassagen anstrengen muss. Und das, es gibt die ganze Zeit Rhythmuswechseln und so. Also das ist für die körperliche Beanspruchung relativ hoch. Und man hat es auch gesehen, letztes Mal im Weltcup in der Lenzerheide im Ziel lagen alle extrem flach und lange flach, weil es einfach extrem anspruchsvoll ist. Und ich glaube, so ein bisschen die, die sich am meisten auskotzen und anspannen können, die schaffen es dann nach vorne hin.
Wie ist der Schießstand in der Lenzerheide?
Der Schießstand ist ein bisschen speziell, weil es oftmals nachmittags so ein bisschen windet. Und wir haben ja die meisten Wettkämpfe so früh im Nachmittag. Und ich glaube, entscheidend ist auch, dass man da nicht zu schnell anläuft. Gerade mit der Höhe und so merkt man es doch auch oft, dass dann, wenn zu schnell angelaufen wird, viele Fehler passieren. Das ist auch ein bisschen oft genauso wie in Antholz. Das liegt ja sogar noch ein bisschen höher. Da sieht man das auch sehr oft. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die zwei Hauptmerkmale des Schießstands.
Aber da ist Antholz ja echt nochmal ein guter Ort zur Vorbereitung jetzt.
Ja, genau. Darum haben wir ihn auch als Vorbereitung gewählt, weil wir gesagt haben, ja, dann kommen wir sicher, haben wir alle die Höhenanpassungen gemacht und sind wir eigentlich ready dazu, zum dann in der Lenzerheide auf dieser Höhe zu performen. Und es machen, glaube ich, auch noch relativ viele Nationen in Antholz ihre Vorbereitung.
Das habe ich mir schon gedacht. Bei uns ist dieses Jahr auch so, dass die meisten an einem Ort dann Vorbereitung machen. Es ist ja auch, ja, wenn Antholz bietet sich ja da an, haben wir es ja vorhin schon davon gehabt. Es ist ja ein schöner Ort und meistens sucht man sich ja für die Vorbereitung dann auch einen Ort aus, wo man sich dann einmal richtig wohlfühlt. Und wenn die Höhe dann auch ähnlich ist und der Schießstand kann ich nicht sagen, ob das jetzt ähnlich ist oder nicht, aber das macht ja dann schon Sinn.
Sorry, ja, ich muss gerade schnell Raum wechseln, weil mein Hund hat gerade angefangen zu fressen und der frisst immer relativ laut.
Das ist kein Problem, da findet sie war ja zwischendurch auch kurz raus. Das ist ein bewegter Podcast. Das heißt aber im Endeffekt, es geht wieder einmal über die Alpen, dann noch in die Vorbereitung. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass du dir zwischendurch jetzt die Zeit für uns nehmen konntest. Haben einiges gelernt. Was ich ja schon spannend finde, du musst dazu wissen, Lena, wir haben einen Skifahrer recht häufig zu Gast, Sebi Holzmann, ein deutscher Slalomfahrer. Und vor vielen Staffeln gab es mal so ein Gag, dass wir mal ein Sprintduell zwischen dem Sebi Holzmann und dem Finzi machen. Und ich habe mir vorhin vorstellen müssen, die ganze Zeit, wie ihr zusammen trainiert, so im Alltag. Alles zusammen. Und das wäre, glaube ich, unvorstellbar. Also wir haben viel Kurioses auch lernen dürfen.
Ja, ich glaube, heutzutage mit Skifahren, mit Trainieren, das wäre es nicht mehr so. Aber gerade im Sportschulalter ist man ja doch noch ein bisschen mehr, sagen wir, multisporttechnisch unterwegs. Und da hat es dann, ich habe auch viele Trainings alleine gemacht, aber das... was ich extrem von den Skifahrern gelernt habe, ist wirklich die Koordination. Die sind da unglaublich stark. Und da hatte ich auch mal, ich glaube, meine besten Koordinationsjahre. Mittlerweile bin ich gar nichts mehr im Vergleich zu damals.
Ja, Skifahren ist schon ein extrem vielseitiges Training, vor allem im Sommer. Ist ja nicht so wie bei uns im Sommer, dass man eigentlich den gleichen Sport machen kann. Die müssen sich ja was überlegen. Müssen ein bisschen kreativer sein.
Ja, und die sind auch immer extrem kreativ. Also da muss man sie wirklich loben dafür. Das ist wahnsinnig cool, was die auch im Sommer durch immer machen.
Ja, aber da kann man ja doch ein paar Sachen mitnehmen. Gerade fürs Sommertraining, so vorm Schießen kann man ja noch so ein paar koordinative Übungen einbauen.
Ja, wir haben auch viel so Laufleiter und so gemacht. Jetzt vor allem seit Sandra unsere Trainerin ist. Die ist auch relativ avanciert drin. Und man hat richtig gemerkt, wenn man anfangs so gefühlt zwei Gehirnzellen gehabt hat und kaum durch die Leiter durchgekommen ist und nach ein paar Trainings lief es dann schon deutlich runder.
Ja, aber Lena, dann sagen wir vielen Dank für deine Zeit und viel Glück und Erfolg für die Heim-WM.
Dankeschön.
Ich hoffe, dass die erste WM-Medaille für die Schweiz auch gleich bei der Heim-WM passiert.
Das hoffe ich auch. Das wäre natürlich sehr, sehr cool.
Und euch da draußen wieder vielen Dank fürs Reinhören, auch diese Woche. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, Gästewünsche, Feedback hierzu, was auch immer euch auf dem Herzen liegt und den Skisport oder diesen Podcast betrifft, schreibt es uns an team@skihappens.de oder auf Instagram @ski.happens. Finzi, Spezialaufruf?
Ja, genau. Unsere Bewertung ist wieder abgesunken. Also alle, die vielleicht noch nicht uns bewertet haben, wir akzeptieren eigentlich nur 5,0. Also das wäre schon wieder gut, wenn wir wieder auf 5,0 steigen.
Das ist, da waren ein paar unerfahrene Ranker wohl am Werk, die das noch nicht wissen. Gut, Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Wir freuen uns auf die Biathlon-WM in der Schweiz, ein historisches Ereignis, und sagen
ciao, bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao. Ciao.